Greenwashing ist aus meiner Sicht faktisch echt eine Lose-Lose-Lose-Situation. So hart es klingt. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die festgestellt haben, dass 42% aller Produkte Anzeichen von Greenwashing aufweisen. 42%, aber wir sprechen eigentlich fast über jedes zweite Produkt, was wir vor uns haben, ist totaler Wahnsinn halt. Ganz häufige Masche, in Anführungsstrichen, sozusagen sich selber ein Siegel zu machen und so drauf zu schreiben, das sind unsere Kriterien, die definieren wir selber und die kontrollieren wir auch selber. Das ist genauso wie einem Gefangenen einen Schlüssel in die Hand zu geben und zu sagen, pass mal kurz drauf auf, ich bin gleich wieder da.
So, es ist höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Mein Name ist Till Uhrig und so alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit den spannendsten Persönlichkeiten rund um den Kosmos, Marketing, Kommunikation und Kreativität. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch einfach gerne auf den üblichen Kanälen. Dann bekommt ihr zweimal im Monat interessanten Input hier an dieser Stelle. So, heute geht es um Greenwashing. Den Begriff kennt ihr wahrscheinlich, also Greenwashing, das Phänomen, dass Unternehmen sich grüner darstellen, als sie eigentlich am Ende in ihren Taten sind. Jedes dritte Unternehmen in Deutschland war schon einmal mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert. Und das ist nicht einfach nur ärgerlich, sondern das ist für die betroffenen Unternehmen auch konkret schädlich. Imageverlust, rechtliche Probleme und vor allem am Ende das Fernbleiben der Kundschaft sind oft die Folge von Greenwashing. Es ist also höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert. Mein Gast heute ist Dominik Sotmann. Und Dominik hilft mit seinem Unternehmen Flip anderen Unternehmen dabei, nicht in die Greenwashing-Falle zu tappen, sondern endlich gute, transparente und möglichst ehrliche Nachhaltigkeitskommunikation zu machen. Und wie das geht, das besprechen wir jetzt einmal. Hi Dominik, schön, dass du da bist.
Hi Till, danke für die Einladung.
Erklär mal ein bisschen Flip, das ist vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen. Was macht ihr denn da?
Ja, genau. Also Flip ist ein kleines, innovatives Medienunternehmen, gibt es seit 2020. Und das Besondere ist, dass wir eine klare Fokussierung haben, nämlich dass wir Greenwashing bekämpfen und zeigen wollen, was wirklich hilft. Wir haben eine entkoppelte, getrennte Redaktion, Journalisten, die ganz tolle Arbeit machen und daneben eine Business Unit, wo im Prinzip alle wirtschaftlich relevanten Dinge sozusagen passieren und zusammenfließen. Und zu der gehöre ich und auch natürlich unser Produktangebot.
Ihr seid einer breiten Öffentlichkeit ja durch die sogenannte Sneakerjagd bekannt geworden. Kannst du uns mal erzählen, was das war?
Ja, gerne. Es war schon einer der größeren Stunts von unserer Redaktion, ehrlicherweise. Am Ende ging es um die Fragestellung, was passiert eigentlich mit unseren alten Schuhen, wenn wir sie nicht mehr tragen wollen, wenn sie aufgetragen sind und weggebrochen werden sollen. Und dazu haben sich unsere Reporter überlegt, dass sie alte Schuhe mit GPS-Trackern verwanzen und dann deren Entsorgungswege verfolgen. So, und um dem Ganzen noch ein bisschen Pfiff zu geben, haben wir das nicht mit unseren eigenen alten Schuhen gemacht, sondern haben uns prominente Unterstützung dazu geholt. Also unter anderem waren Luisa Dellert, Linda Zervakis oder Jan Delay mit dabei, die erstmal überrascht waren über die Frage, ob wir ihre alten Schuhe haben können, aber am Ende das cool fanden, die Aktion und mitgemacht haben. Und ja, herauskam im Prinzip eine Verfolgung von Schuhen über die ganze Welt. Der kürzeste Weg war hier in Hamburg in der Müllverbrennungsanlage in Stellingen. Ich glaube, der weiteste Weg war dann über den Suezkanal in Kenia. Da haben wir viel gelernt und auch viel erlebt, was Gutes, aber vor allen Dingen leider auch, was überhaupt nicht gut läuft.
Mhm. Und die Unternehmen hatten quasi versprochen, dass die alten Turnschuhe recycelt, wiederverwendet, zurückgenommen werden und damit was Nachhaltiges passiert. Am Ende wurden sie aber vielfach einfach nur geschreddert, verbrannt, weggeworfen, richtig?
Genau. Also es gab da verschiedene Einspeisewege sozusagen, ne? Vom klassischen Altkleidercontainer bis hin zu diesen sogenannten Take-Back-Programmen von Marken und Konzernen. Genau diese Wege wollten wir uns halt genauer angucken und ja, eine der Hauptergebnisse waren halt, dass die Versprechen häufig ziemlich haltlos sind und noch leider sehr, sehr wenig Substanz dahinter steckt. Das gipfelte im Prinzip damit, dass wir dann am Ende der Reportage in der Tagesschau damit waren, weil aufgedeckt wurde, dass beispielsweise Nike sehr neuwertige und ungetragene Schuhe quasi vernichtet, was auch gesetzlich ja nicht erlaubt ist.
Mhm. Kannst du mal ein bisschen dieses Phänomen Greenwashing für uns ein bisschen aufspannen? Wie groß und wie verbreitet ist eigentlich dieses Problem?
Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja extrem gewachsen in den letzten Jahren und leider damit auch der Missbrauch, und das nennen wir jetzt ja immer Greenwashing sozusagen, sich auf grüne Botschaften draufzusetzen, obwohl man eigentlich gar keine Substanz dahinter hat. Insofern ist es mittlerweile, gibt glaube ich, eine große Range von einfach unabsichtlich passiert das, bis hin zu echt einer strategischen Überlegung dahinter. Weil am Ende ist der Nachhaltigkeitsmarkt ein total großer, wirklich auch umsatzschwerer Markt, ne? Mit sehr, sehr interessanten Zielgruppen, die gerade zukünftig ja immer relevanter werden. Und Unternehmen sind dann nicht blöd. Die wissen sozusagen halt, wo die Kunden von morgen sitzen und versuchen natürlich über die richtigen Botschaften genau diese Kunden zu erreichen. Und das führt halt eben häufig leider aktuell dazu, dass es halt erreicht wird über Mittel und Methoden sozusagen, die eigentlich so nicht tragbar sind.
Das heißt, für die Unternehmen ist es am Ende einfacher, ihre Kommunikation zu beschönigen, als wirklich, sagen wir mal, ihre Lieferketten zu ändern, ihre Energiezufuhr zu ändern, die Materialien, die sie verwenden, zu ändern oder große Rücknahmeprogramme einzuführen oder so. Dann liegt natürlich die Versuchung nahe zu sagen, wie wäre es, wir machen was an der Kommunikation und nicht an der Sache.
Genau, ist ja erstmal die low-hanging fruit, wie man so schön sagt halt, ne? Das ist so der Quick-Win, den man machen kann. Allerdings zu Lasten der Verbraucherin halt. Das muss man halt auch klar dazu sagen. Und um das vielleicht noch ein bisschen griffiger zu machen, ne, weil Greenwashing ist jetzt ja nicht irgendwie so eine Lappalie oder eine Kleinigkeit. Du hattest eben in der Anmoderation ja auch schon so ein paar Zahlen mal gesagt, das würde ich halt echt gerne nochmal untermauern, ne? Also es gibt verschiedene Untersuchungen, unter anderem vom Europäischen Verbraucherverband, die festgestellt haben, dass 42% aller Produkte Anzeichen von Greenwashing aufweisen. 42%, aber wir sprechen eigentlich fast über jedes zweite Produkt, was wir vor uns haben, ist totaler Wahnsinn halt, ne? Also insofern ist das wirklich ein sehr eklatantes, ein sehr relevantes Problem.
Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, Greenwashing nicht nur schade und erzeugt vielleicht irgendwie kurz Aufmerksamkeit und einen Shitstorm, wenn das bei Unternehmen aufgedeckt ist. Kannst du mir noch ein bisschen erläutern, was sind denn konkret die Schäden, die Greenwashing auch bei Unternehmen anrichten kann?
Greenwashing ist aus meiner Sicht faktisch echt eine Lose-Lose-Lose-Situation. So hart es klingt. Ja. Verbraucherinnen, die eigentlich zu mehr Nachhaltigkeit beitragen wollen, werden in das Licht geführt und verlieren das Vertrauen in Unternehmen und auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Unternehmen, die irgendwie eine echte Nachhaltigkeitsmission haben, gehen unter im Strudel von den Vorwürfen von anderen Unternehmen und am Ende ist der Umwelt und der Nachhaltigkeit halt überhaupt gar nicht geholfen. Im Gegenteil, am Ende ist genau das der große Verlierer. Insofern wirkt das auf verschiedenen Ebenen wirklich schlecht. Es gibt die Untersuchung vom Nürnberg-Institut, dass 7 von 10 Kunden sich von einem Unternehmen abwenden, wenn dem Unternehmen Greenwashing nachgewiesen oder vorgeworfen wurde. Also 70% reden wir, ne? Das ist schon eine eklatante Zahl. Mhm. Was das auch mit Unternehmen auf der Umsatzseite machen kann, ist, glaube ich, schnell herleitbar. Auf der anderen Seite sind natürlich genau aber auch so andere Problemfelder wie Reputationsverluste. Durch Shitstorm, soziale Medien wissen wir, wie schnell sich sowas dann sozusagen auch verbreiten kann, wenn man quasi einmal erwischt wurde, in Anführungsstrichen, glaube ich, eine große Gefahr einfach für Unternehmen. Und zu guter Letzt gibt es ein Klagerisiko. Auch schon jetzt. Die deutsche Umwelthilfe hatte bisher, ich meine, es sind 34 Klimaklagen auf den Weg gebracht. Das sind insgesamt natürlich wahnsinnig wenig, wenn man sich nochmal die anderen Zahlen vor Augen hält, dass es irgendwie fast jedes zweite Produkt Anzeichen von Greenwashing enthält. Aber diese Zahl hat sich halt verdoppelt im letzten Jahr und das liegt auch unter anderem daran, dass halt immer mehr Greenwashing-Klagen sozusagen halt hinzukommen. Insofern hat es auch echt eine rechtliche Ebene mittlerweile.
Welche Latte ist denn da bei euch angelegt? Was definiert ihr denn als Greenwashing? Ab wann ist schon was Greenwashing und ab wann ist es vielleicht einfach nur positive Kommunikation, die zwar Substanz hat, aber ein bisschen positiver gedreht ist? Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist tatsächlich ja gar nicht so einfach. Du kannst dir ja selber vorstellen, wenn du einkaufen gehst und vor einem Regal stehst, wo eine ganze Palette verschiedener Waschmittel ausgestellt ist, die du jetzt greifen könntest, dann wirst du fast auf jedem Produkt irgendwas lesen wie besonders nachhaltig, Verpackung 100% recycelbar und so weiter. Also wirst überschwemmt und überflutet sozusagen erstmal mit Behauptungen. Aber diese Behauptungen sind halt in keinster Weise häufig unterlegt und untermauert. Halt, ne? Es wird halt nicht genau beschrieben, was genau ist eigentlich recycelbar. Die Verpackung, die gesamte Verpackung, nur ein Deckel oder was auch immer. Und da beginnt nachher sozusagen der Übergang von, man hat was weggelassen, hin zu wirklich eigentlich Verbrauchertäuschung. Trotzdem würde ich sagen, gibt es schon so ein paar Merkmale, auf die man kritisch schauen kann. Ne? Es gibt gerade in der ganzen Welt der Siegel ein ziemlich großes Feld von selbstgemachten Siegeln, wo dann halt irgendwie stehen, besonders grün oder also gerade diese Art von Übertreibung sind, glaube ich, häufig immer ein erstes Indiz dafür, dass man zumindest genauer hinschauen sollte. Das Gegenstück dazu, nachhaltige Unternehmen, die sich bewusst sind, was sie eigentlich machen, die kommunizieren per se ein bisschen anders, nämlich viel transparenter und genauer in der Regel. So insofern ist das sozusagen schon mal so ein Unterscheidungskriterium. Am Ende geht es mir aber auch ganz genauso, dass ich häufig dastehe und mich frage, kann ich das glauben? Will ich das glauben? Und eine Antwort hat man ad hoc ehrlicherweise ganz, ganz selten darauf.
Mir ist auch aufgefallen, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung auf diese Sendung mal so ein bisschen bei großen Unternehmen durch die Websites geklickt und die haben ja alle dann jetzt einen Bereich, der heißt unsere Verantwortung oder Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitsberichte und so weiter. Das nimmt ja mittlerweile eigentlich einen riesen Anteil an der Kommunikation ein. Ne? Das ist ja tatsächlich bei fast allen, zumindest großen Unternehmen, ein ganz großer Fokus und ein ganz großer Bereich auf der Website. Und da habe ich bei McDonald's zum Beispiel gesehen, im Bereich unserer Verantwortung, da steht dann so 20% Best Beef Anteil. Und Best Beef ist wiederum so ein Label, da steht dann, dieses Label steht für Exzellenz und Transparenz bei der Rinderhaltung. So, und das kann ich jetzt wie sagen, tja, das kann ich jetzt glauben oder nicht. Das ist, glaube ich, das wirkt wie so eine Taktik, weil ich dann so mehrere Layer habe an Kommunikation, die ich erstmal durchdringen muss, um tatsächlich zu erfahren, was denn wirklich Fakt ist. Also quasi so eine Art an Kaskade an Labels und Organisationen, die nach drumrum sind. Und das Ganze ist vor allem auch einfach riesig groß. Ne? Wenn ich als Verbraucher diesen Bereich durchdringen will, muss ich schon mal einen Arbeitstag nehmen quasi, um das irgendwie zu durchdringen. Das heißt, ich muss mir extra Zeit nehmen. Und das ist nichts, was ich so im Vorbeigehen erkennen kann. Ne?
Ja, gut, du meintest gerade 20% Standard Best Beef Anteil. Meine erste Frage wäre ja, was denn mit dem überwiegenden Anteil, mit den 80%? So, ja. Mal völlig losgelöst von der Frage, ob ich diesen Best Beef Siegel in irgendeiner Art und Weise jetzt Vertrauen checken würde. Wichtig wäre da sozusagen erstmal zu prüfen, ist es überhaupt ein Siegel, was in irgendeiner Art und Weise zertifiziert ist und von unabhängigen Stellen auch geprüft wird? Oder ist es ein selbst auferlegtes, eine ganz häufige Masche, in Anführungsstrichen, sozusagen sich selber ein Siegel zu machen und so drauf zu schreiben, das sind unsere Kriterien, die definieren wir selber und die kontrollieren wir auch selber. Das ist genauso wie einem Gefangenen einen Schlüssel in die Hand zu geben und zu sagen, pass mal kurz drauf auf, ich bin gleich wieder da. Das macht halt keinen Sinn.
Gibt es noch andere Taktiken, die dir einfallen, mit denen Unternehmen so beschönigen, verschleiern und vielleicht die Wahrheit so ein bisschen verbergen?
Wenn man sich jetzt intensiver damit auseinandersetzt, dann wird einem das bewusst. Ich glaube, also weil es einfach verschiedene Indikatoren für Greenwashing gibt, das geht nachher bis zu einer Bildsprache sozusagen halt. Ne? Nutzt das Unternehmen jetzt irgendwie, stellt es Kühe auf grüne Weiden, aber in echt steht irgendwie Massentierhaltung dahinter. Ne? Aber das meine ich halt damit, wie soll ein Verbraucher oder eine Verbraucherin dazu in der Lage sein, das in der, also kurz vor der Kaufentscheidung für sich zu beurteilen, da fehlen einfach viele Informationen. Und wir merken das ja auch selber, wenn wir Unternehmen unterstützen, indem wir für sie eine präventive Prüfung der Kommunikation machen. Da ist kaum eins dabei, was wirklich 100% richtig macht. Das ist eine schwierige Aufgabe und in der Zukunft durch die anstehende Regulatorik wird sie nicht einfach.
Lass uns mal so ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen. Du hast das gerade schon angedeutet. Welche Regeln gibt es überhaupt in Bezug auf Kommunikation im Nachhaltigkeitsbereich? Gibt es diese Regeln und müssen sich da alle Unternehmen dran halten? Wie sind denn da so die Rahmenbedingungen?
Ja, bisher war das eher spärlich, ehrlich gesagt. Es gibt halt Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und so weiter und so fort. Aber es formiert sich jetzt halt gerade quasi eine Rechtsprechung. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres wurde auf EU-Ebene eine erste Direktive verabschiedet. Empowering Consumers for Green Transition heißt die, wo erste konkrete Maßnahmen sozusagen aufgeführt sind, die das Thema Irreführung sozusagen halt auch aufgreifen. Das wird jetzt innerhalb von 24 Monaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Das heißt also, die Uhr läuft. Und jetzt der zweite große Bestandteil ist das, worüber wir ganz häufig schon gesprochen haben, die Green Claims Direktive. Die wird im November im EU-Parlament quasi besprochen und mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit auch da sozusagen durchgewunken werden. Und der regulatorische Druck mit Sicherheit in den nächsten 24 Monaten, wenn dann die Überführung in nationales Recht durchgeführt wurde, eine ganz andere Ebene ist als heutzutage. Insofern kann ich auch tatsächlich an der Stelle auch nur jedem Unternehmen empfehlen, sich sehr, sehr frühzeitig jetzt mit dieser neuen Faktenlage, die es tatsächlich ist, auseinanderzusetzen, weil man auch weiß, dass es Änderungsprozesse brauchen halt Zeit. Ja, und insofern, ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, wenn man nicht sowieso schon damit beschäftigt ist, damit zu beginnen.
Wir sprechen jetzt hier aus Marketingperspektive. Inwiefern können wir denn Unternehmen helfen, grüne Kommunikation besser zu machen?
Also erster Schritt, Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das ist klingt so trivial, ist es ja aber gar nicht. Sich erstmal darüber bewusst sein, wie eigentlich der aktuelle Status quo ist. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Dazu haben wir Unterstützungsangebote sozusagen geschaffen. Durch den Flipcheck können wir gleich gerne noch vertiefen, das Thema. Aber am Ende ist es so, wie häufig in einem klassischen Projekt, du brauchst erstmal eine Art Bestandsaufnahme, Status quo. Und den muss man feststellen, um überhaupt zu wissen, an welchen Stellen muss ich eigentlich Dinge irgendwie verändern und korrigieren.
Ihr habt ja mit uns gemeinsam diese sogenannte Green Guidance entwickelt. Die enthält auch einen Check, diesen Flick-Check. Und ihr checkt quasi Unternehmen durch, ob ihre Nachhaltigkeitskommunikation auch stichhaltig, transparent ist und Hand und Fuß hat. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein friendly Hacker, der sich ohne Wissen des Unternehmens oder zumindest ohne Steuerung des Unternehmens in das Sicherheitsframework einhackt und guckt, ob es irgendwo Lücken gibt. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen?
Ja, finde ich ein schönes Bild, ehrlich gesagt. Ein bisschen so ist es auch, nur dass wir uns tatsächlich eigentlich noch nicht mal irgendwo reinhacken müssen, sondern eigentlich das nehmen, was eh öffentlich jeder andere auch sehen könnte, wenn er sich Mühe gibt damit. Mhm. So, das heißt, wir sichten die verschiedenen Kanälen, auf denen Unternehmen kommunizieren. Wir arbeiten raus, was sind die Hauptclaims, was sind die zentralen Werbeversprechen, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich bezogen. Und auf der Ebene gehen wir dann sozusagen immer mehr ins Detail und prüfen anhand einzelner Indikatoren, wie belastbar diese Claims am Ende sind.
Kannst du noch mal ein bisschen was über die Details sagen? Also was nutzt ihr für Möglichkeiten, für Tools, für Techniken, die Kommunikation der Unternehmen ein bisschen genauer zu überprüfen, als es vielleicht jetzt ein Verbraucher tut?
Ja, genau. Vielleicht muss ich da so ein bisschen herleiten, wie überhaupt der Flipcheck entstanden ist. Es gibt ein Greenwashing Framework. Das ist wissenschaftliche Ausarbeitung, in dem quasi verschiedene Indikatoren für Greenwashing rausgearbeitet wurden. Und wir haben quasi dieses Framework als Basis genommen und haben dann über Gespräche und Validierungen mit den ForscherInnen dieses Framework für uns weiterentwickelt. Wir haben Leitfragen entwickelt zu verschiedenen Indikatoren, um sehr konkret sozusagen auch Antworten finden zu können. Und haben sogar ein Scoring-Modell draufgesetzt, was halt berücksichtigt, ob Dinge quasi rechtlich relevant sind zukünftig oder halt nicht. Und haben das Ganze halt auch wieder mit Forscherinnen und so weiter und so fort validiert und über Feedback-Schleifen sozusagen zu Ende entwickelt. Genau, am Ende sind es jetzt 10 verschiedene Indikatoren. 5 davon sind besonders hoch gewichtet in dem Scoring-Modell, weil sie halt Green Claims, also regulatorisch relevant sind. Mhm. Das sind so Indikatoren wie Unklarheit, Irrelevanz und Lügen, selektive Angaben oder keine Beweise, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und dubiose Zertifikate, Thema, was war das, Best Beef, kommt da auch dazu.
Ich kann mir vorstellen, dass es dann oftmals ja aber eigentlich schmerzhafte Informationen oder Wahrheiten sind, die ihr da aufdeckt, die Unternehmen vielleicht gar nicht so gerne hören wollen, oder?
Das ist möglich. Auf der anderen Seite ist es ja ein Unterstützungswerkzeug. Und auch da sei nochmal angefügt, egal, ob man das will, blöd findet oder auch nicht, ist am Ende völlig egal. Spätestens in 2 Jahren wird es jedes Unternehmen interessieren müssen, wenn es halt eben eine klare rechtliche Grundlage auch dafür gibt.
Gibt es eigentlich so eine Art Faustregeln für gute Nachhaltigkeitskommunikation? Was würdest du sagen, was sollten Unternehmen grundsätzlich mal beachten?
Also grundsätzlich würde ich sagen, hilft immer schon mal Transparenz. So, möglichst Transparenz und ehrlich sein. Ich habe anfangs immer gesagt, stell dir vor, du redest mit deiner Familie. So solltest du vielleicht auch versuchen zu kommunizieren, aber das trifft es mittlerweile leider auch nicht mehr so richtig, weil klar, ist Offenheit und Ehrlichkeit, eine hohe Transparenz, nichts verschweigen, also auch nicht die schlechten Teile verschweigen und so weiter und so fort, wichtig. Aber spätestens an der Stelle hinkt der Vergleich, wenn es um Beweise und Quellennachweise und sowas halt gibt. Das machst du ja nicht. Insofern funktioniert das Bild leider nicht. Aber also aus meiner Sicht zusammengefasst ist Transparenz in der Kommunikation schon der erste gute Schritt.
Und was würdest du sagen, was bringt es Unternehmen, wenn sie ehrliche und überprüfbare Nachhaltigkeitskommunikation machen?
Wettbewerbsvorteil. Also wenn man das jetzt noch nicht macht, sozusagen, wie gesagt, sollte man sich dringend damit auseinandersetzen. Am Ende, glaube ich, geht es darum, eine vertrauenswürdige Marke ja zu kreieren oder ein vertrauenswürdiges Unternehmen zu sein, weil das die Basis ja ist, sozusagen, um als Unternehmen überhaupt erfolgreich zu sein. Und wir haben ja über die ganzen Probleme von Greenwashing eben schon gesprochen, wenn man sich das jetzt nochmal rückwärts sozusagen ableitet. Wenn man also nicht vertrauenswürdig ist und dadurch 70% der Kunden verliert oder vielleicht verklagt werden kann, dann zeigt das, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass das nicht im unternehmerischen Sinne sein kann, sozusagen so zu agieren, sondern ich habe das Gefühl, jetzt ist aktuell auch für Unternehmen, die es bisher verwohnt haben, eine Chance da, Dinge glatt zu stellen, zu optimieren, zu besser zu machen, als es vorher war. Und dieses Zeitfenster sollte man nutzen.
Mal ganz persönlich, findest du, wir haben Grund zum Optimismus, was so die ökologische Wende angeht?
Ja, manchmal verzweifelt man natürlich ein bisschen. Irgendwie geht alles gefühlt wahnsinnig langsam, finde ich immer. Also Geduld ist nicht meine Stärke grundsätzlich, deswegen geht mir das vielleicht auch besonders so. Aber grundsätzlich bin ich auch eher ein Chancenseher, ne? Und wenn man halt sich auch nochmal klar macht, was auf der anderen Seite steht, dann wissen wir ja, dass halt fast jeder zweite Verbraucher über Konsum einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten will. Das ist ja ein mächtiger Hebel, der da irgendwie genutzt werden könnte, ne? wenn man genau diese Leute richtig erreicht und mit den richtigen Produkten sozusagen auch bedienen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch schon viele Unternehmen, die tatsächlich ja viele Dinge ziemlich gut machen. So, also insbesondere auch kleinere Unternehmen, wenn ich jetzt an erneuerbare Energien denke, gibt's viele Unternehmen, die tolle Ansätze haben, Mobilität und Energieerzeugung zusammenzudenken, tolle Produkte zu kreieren. Und das gilt auch für das Thema Kreislaufwirtschaft, wo es echte tolle Vorreiterunternehmen gibt, die nur Cradle to Cradle produzieren und so weiter und so fort. Insofern, ja, ich bleibe optimistisch, aber wenn ich ehrlich bin, ist es ja auch alternativlos.
Wenn unsere ZuhörerInnen das Thema noch so ein bisschen vertiefen wollen, hättest du Hör- oder Lese- oder Guck-Empfehlungen in Sachen Greenwashing oder Nachhaltigkeitskommunikation? Gibt es irgendwie Podcasts, Videos, Bücher, Filme, die du empfehlen kannst?
Ja, also eine Empfehlung habe ich. Ich habe einen Newsletter, den ich ziemlich gut finde. Das ist ein Greenwashing-Newsletter und zufälligerweise ist der von unserer Redaktion, aber ich meine das tatsächlich sehr ernst. Ich bin selber absoluter Fan von diesem Newsletter, weil das, was die Journalisten da zusammenstellen, also sehr, sehr hilfreich ist, auch so in der regelmäßigen Konsumentenrolle, in der man sich befindet. Da wird immer quasi eine Problemlage aufgedeckt, es wird eine Lösung analysiert und wird dann halt mit Experten darüber gesprochen, ob das eigentlich hilfreich ist oder nicht. Man lernt also wahnsinnig viel und man hat eine komplette Range von irgendwie einem Schuh bis zu einer Petition, bis zu einer politischen Idee. Ist es quasi immer eine Wundertüte. Und mir macht dieser 14-tägige Newsletter immer richtig Spaß und ich freue mich auf, wenn eine neue Episode erscheint.
Den packen wir natürlich in die Shownotes. Okay, dann herzlichen Dank, Dominik, für dieses Gespräch hier. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, ebenso.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir packen euch wie immer diese relevanten Links zu unserem Gespräch in die Shownotes, den Newsletter, den wir gerade eben angesprochen haben. Und ihr findet auch dort einen Link zu unserem Green Guidance Paper, das wir mit Flip zusammen entwickelt haben. Schaut euch das doch gerne mal an. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Und eins noch, wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr vielleicht auch jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er gut zu uns passt, dann besucht doch bitte einmal die Seite karriere.territory.de. Da findet ihr aktuelle Stellenausschreibungen und eigentlich alles, was ihr so über Territory und das Arbeiten bei uns wissen müsst. Da freuen wir uns auch über euren Besuch. Und in 2 Wochen geht's dann weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.